Wir wurden wirklich sehr, sehr gut hingeleitet zum Thema, auch nochmal durch dieses Lied. Ich gehöre zur Familie des Herrn. Was bedeutet das ganz konkret? Ja, wie äußert sich das ganz konkret im Alltag? Gemeinde, wozu? Gemeindemitgliedschaft, wozu brauchen wir das überhaupt? Das ist das Thema auch für die nächsten Minuten. Wozu brauche ich eine Gemeinde vor Ort und wozu brauche ich überhaupt eine Gemeindemitgliedschaft? Brauche ich das überhaupt? Es geht nicht darum, um irgendeine Gemeinde hier, Nachbargemeinde oder sonst irgendetwas zu werben. Es geht mir vielmehr darum, zu sehen, was sagt die Bibel zu diesem Thema. Es ist ein Thema, das uns sicherlich immer wieder mal beschäftigt, aber auch ein Thema, wo man merkt, dass es über dieses Thema wirklich abstruse Vorstellungen gibt und Selbstverständlichkeiten gehen immer mehr verloren. Gerade in den letzten 10, 20 Jahren habe ich das Gefühl, dass das der Fall ist. Ja, viele stellen sich mehr und mehr ganz grundlegende Fragen zum Thema Gemeinde. Und da, wo man vielleicht früher eine relativ einheitliche Antwort gefunden hat, da sind die Antworten heutzutage nicht mehr so einheitlich. Die Antworten gehen in komplett gegenläufige Richtungen. Ja, für viele ist diese Frage vielleicht auch heute Morgen aktuell: Soll ich einer Gemeinde beitreten? Soll ich dieser Gemeinde beitreten, einer anderen Gemeinde beitreten? Ist Gemeindemitgliedschaft in irgendeiner Weise denn überhaupt erforderlich? Ja, was bringt es meinem Glaubensleben, wenn ich dann auf irgendeiner Liste stehe als Nummer 247 oder sonst irgendetwas? Bin ich in der Gemeinde? Die Frage kann man sich auch stellen, wenn man in Teil der Gemeinde schon ist, hier vor Ort, bin ich überhaupt noch richtig in der Gemeinde? Ich stehe vielleicht seit einigen Jahren auf irgendeiner Liste, aber ich spüre vielleicht zu wenig, dass das irgendeine Auswirkung auf mich, auf meinen Alltag, auf mein Leben hat. Es scheint mir nicht so viel zu bringen. Ja, vielleicht habt ihr schon mal Gedanken gehabt in diese Richtung oder Gespräche in diese Richtung geführt. Und das sind, glaube ich, Gedanken, die nicht komplett aus der Luft gegriffen sind. Ja, wenn es um die lokale Gemeinde geht, also wirklich hier um die Gemeinde vor Ort, dann gibt es unterschiedliche Sichtweisen und oft sind diese Sichtweisen geprägt von dem Pluralismus, in dem wir heutzutage leben. Ja, und dieser Pluralismus, der verändert nicht nur die Gesellschaft, sondern der verändert auch die Gemeinde von innen heraus, wenn wir uns denn darauf einlassen. Es gibt viele Dinge, wo man eine absolute Entscheidungsfreiheit hat. Meine Frau entscheidet, was es heute Mittag zu essen gibt, aber sie entscheidet, ich entscheide, in welche Gemeinde ich gehe oder nicht, welche Gemeinde ich besuche, wo ich den Urlaub mache. Ich entscheide, in welche Schule meine Kinder gehen und vieles mehr. Und es gibt Dinge, die betreffen mich privat und da kann ich natürlich frei entscheiden. Natürlich. Aber nicht selten erlebt man es in Bezug aufs Gemeindeleben in einer relativ ähnlichen Art und Weise, dass diese Freiräume, die man im privaten Leben hat, eins zu eins aufs Gemeindeleben übertragen werden und dann gesagt wird, es ist doch alles im Endeffekt meine Entscheidung, es geht doch niemandem etwas an, ob ich zur Gemeinde gehöre oder nicht, es geht auch niemandem etwas an, wie ich meine Mitgliedschaft lebe oder nicht lebe. Ich bin doch frei in der Entscheidung. Und dann kann es sein, dass es dann in der Argumentation weitergeht, dass man sagt, ich werde ja nicht durch die Zugehörigkeit zu einer Liste errettet, sondern ich werde errettet aufgrund des Glaubens durch das Erlösungswerk Jesu Christi. Und wenn ich eines Tages beim Herrn bin, nicht weil ich Teil der lokalen Gemeinde war, sondern weil ich eine Entscheidung für Christus getroffen habe. Und dann kommt man eben zu einer Schlussfolgerung, die meiner Meinung nach sehr gefährlich ist, dass man für sich sagt, ich kann ja auch genauso ein guter Christ sein ohne Gemeinde. Ich kann ja trotzdem das Wort Gottes in meinem Leben hochhalten. Ich kann das Gebet, ich kann es hochhalten und ich bin nicht besser, ich bin nicht schlechter dadurch. Oder man schaut auf andere Leute und sagt, wenn das Christen sind, das Zeugnis von Juri, ich mache quasi meine Nachfolge von der Nachfolge anderer abhängig und sage, wenn das Christen sind und wenn sie zu einer Gemeinde gehören, dann will ich nicht Teil dieser Gemeinde werden. Also ich mache quasi meine Nachfolge nicht von Christus, nicht von seinem Wort abhängig, sondern von irgendwelchen Leuten, die vielleicht gar nicht wirklich in der Nachfolge leben. Es gibt selbst Theologen, die wohl nicht wirklich glauben, dass Gemeindemitgliedschaft heutzutage noch aktuell und wichtig ist. Selbst ein Theologe, William Hendrickson, vielleicht kennen einige das Buch Bibellesen mit Gewinn von ihm, er schreibt für mich eine absolute Katastrophe, und das ist seine scheinbare Überzeugung. Es wird geschätzt, dass 53.000 Leute die Gemeinde jede Woche verlassen und nie wiederkehren. Also er redet von Amerika. Gott wirkt seine wunderbare Arbeit im Leben eines Gläubigen auch abseits der Gemeinde, ob du es glaubst oder nicht. Und jetzt, ich bin äußerst abgeneigt, meinen Finger auf dich zu richten und zu sagen, kehr um, kehr zurück in die Gemeinde. Ich kenne deine Umstände nicht. Es könnte sein, dass es um dich herum viele Alternativen gibt. Und in diesem Fall möchte ich dich ermutigen, sie fleißig zu erforschen, bis du etwas gefunden hast, das funktioniert. Die Tradition hält daran fest, dass du nicht abseits der Gemeinde wachsen kannst. Aber wie kannst du weiterkommen, wenn du nicht Teil einer Gemeinde werden möchtest? Einige Leute, die ich befragte, sind vorwärts gekommen, indem sie die Tradition Kopf stehen ließen und geistliche Nahrung nahmen, wo immer sie diese finden konnten. In Büchern, Magazinen, Fernsehen, Radiodiensten und bei ein oder zwei mitfühlenden Freunden. Oder etwa in Kunst und Musik, vielleicht in den freiwilligen Arbeit. Im Laufe der Zeit sind sie darin einfallsreich geworden, Wege zu finden, um Gott abseits der Gemeinde zu begegnen. Ich beschuldige dich für deinen Austritt nicht. Ja, ein Theologe, der in vielen Kreisen akzeptiert wird. Und ich finde es absolut erschreckend, wo dann auf einmal gesagt wird, Gemeindezugehörigkeit zu einer Gemeinde ist nichts anderes mehr als nur noch eine Tradition. Haben wir es, weil die Tradition es sagt? Oder haben wir es, weil die Bibel ein Selbstverständnis hat? Wo er sagt, schau dich um nach Dingen, die zu dir passen und leb dann in dem, was du für dich gefunden hast. Ja, sei kreativ. Ja, vielleicht ist es die Kunst, vielleicht ist es die Musik. Aber warum muss ich mich auf die Suche begeben, wenn Gott etwas ins Leben gerufen hat, von dem er sagt, es funktioniert? Ich werde meinen Segen dazugeben und ich werde dich in diesem Weg unterstützen. Vielleicht, es gibt vielschichtige Gründe, warum man vielleicht nicht in einer Gemeinde ist. Es kann der Umzug sein. Es können vielleicht Verletzungen sein aus der Vergangenheit, sodass man eine Angst in sich trägt, vielleicht tiefe Verletzungen in sich trägt. Ich möchte das, was ich mal erlebt habe, nicht noch einmal erleben. Also bleibe ich lieber losgelöst von der Gemeinde vor Ort, vor irgendeiner Gemeinde. Ich könnte ja verletzt werden. Was meine ich, wenn ich von Gemeinde spreche? Mit Gemeindemitgliedschaft soll eine verbindliche und dauerhafte Bindung an eine Ortsgemeinde verstanden werden, in der man sich einbringt und Verantwortung übernimmt. Ja, das verstehe ich darunter. Es geht nicht darum, dass man irgendein Vermerk hat in irgendeiner Excel-Tabelle oder in irgendeinem Programm, sondern dieses Thema hat eine tiefgeistliche Dimension und ich hoffe, wir merken, was eigentlich hinter diesem Begriff steckt. Ja, Mitgliedschaft ist, so wie ich die Bibel verstehe, eine Art Synonym für Verbindlichkeit, für Verantwortung, für Verpflichtung, für gegenseitige Liebe, für Annahme, für Vertrauen, aber auch für Glaubenswachstum, für Schritte in der Nachfolge. Also diese ganzen Aspekte sind in diesem Begriff irgendwo zum Teil auf jeden Fall mit enthalten. Ja, wenn wir ins Alte Testament schauen, da war es völlig klar definiert. Ja, Gott hat das Volk Israel quasi gerufen, in die Nachfolge gerufen, wenn man so will. Und dann gab es den Tempel in der Mitte, die Stiftshütte. Später dann der Tempel, wo sich dann die Stämme um die Stiftshütte herum gelagert haben. Und es war völlig klar damals im Alten Testament, es gibt ein Drinne und es gibt ein Draußen. Es gibt Leute, die wirklich aus dem Glauben heraus ihr Leben leben und Leute, die vielleicht nur nach außen hin dazugehören, aber nicht wirklich mit ihren Herzen dabei sind. Und dieser Gedanke, der zieht sich durch die ganze Heilige Schrift. Im Neuen Testament, Jesu Erlösungswerk ist vollbracht, Pfingsten, der Heilige Geist kommt auf diese Erde. Und jetzt fängt an, Petrus zu predigen und es kommen, tut Buße und ein jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und auf einmal lesen wir, dass sich 3000 Mann bekehrt haben. Ja, das heißt, diese Menschen, sie wurden einer Gemeinde, der Gemeinde hinzugefügt. Also vorher waren es etwa 120, lesen wir in Apostelgeschichte 1. Und an diesem Tag kommen jetzt etwa 3000 weitere hinzu. Und woher weiß man denn, dass es so viele waren? Hier ist von einer konkreten Zahl die Rede. Also es scheint schon der Fall gewesen zu sein, dass man genau wusste, wer hat sich taufen lassen, wer gehört jetzt wirklich dazu. Ja, es scheint so zu sein, wenn man auch andere Stellen dazu nimmt, dass man sie gezählt hat, dass man den Namen derjenigen auch gekannt hat. Ja, etwas später in der Apostelgeschichte lesen wir davon, dass sie sich regelmäßig in den Tempelhöfen, in den Häusern getroffen haben. Und da findet sich dann eben nicht diese Formulierung, der Herr aber tat täglich hinzu zur Gemeinde, die gerettet wurden, sondern eben er tat die zur Gemeinde hinzu. Immer mit diesem Zusatz, es gibt eine Gemeinde und jetzt kommt jemand zum Glauben und er soll jetzt Teil dieser Gemeinde werden. Und aus dieser Dynamik heraus sind auf einmal Gemeinschaften entstanden, sind auf einmal an unterschiedlichen Orten viele Gemeinden entstanden und auf einmal, ja, ging es denen dann nur darum, dass man eine Liste hat? Nein. Auf einmal, wo man dann um Zugehörigkeiten wusste, wer gehört zu uns, wer gehört vielleicht zur Nachbargemeinde, da ist es auf einmal aufgefallen, Mensch, wir haben ja Witwen. Und auf einmal wusste man, diese Leute gibt es in der Gemeinde und sie wurden übersehen. Ja? Auf einmal kam es zu einer Struktur innerhalb der Gemeinde. Und man hat sich um diese Probleme gekümmert. Auf einmal war man füreinander da, weil man umeinander Bescheid wusste. Ja, wiederum einige Zeit später beginnt die große Christenverfolgung. Stephanus wird gesteinigt und in Apostelgeschichte 8 ist dann davon die Rede, dass Saulus die Christen verfolgt hatte. Und es scheint auch hier der Fall zu sein, dass er wusste, wer Christen sind und wer nicht. Das heißt in 8 Vers 3, Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Ich finde es nur schwer vorstellbar, dass er an jedes Haus ging und geklopft hat und gefragt hat, bist du Christ? Ja, nein, sondern ich gehe davon aus, dass es eine zielgerichtete Verfolgung gab. Man wusste, wer sind die Christen und die hat er verfolgt, die hat er ins Gefängnis geworfen. Und dann haben wir im Neuen Testament die ganzen Berichte, das ist unzählbar viele, wo es ganz konkret um Gemeinden ging, die von Paulus gegründet wurden, auf den verschiedenen Missionsreisen, Gemeinden in Zypern, in Kleinasien, dann in Städten wie Derbe, Lystra, Ikonien, Pisidien, Antiochia, etwas später entstehen Gemeinden in Philippi, in Thessalonich, in Beröa, in Korinth, in Ephesus. Wir haben Briefe der Apostel an die Gemeinde in Galatien, in Thessalonich, in Rom. Ja, und schon allein nur diese Beobachtungen, ohne jetzt erstmal in die Lehrbriefe zu gehen, zeigen uns den Stellenwert der ersten Christen, der Gemeinde für die ersten Christen. Ja, und es ist klar aus meiner Sicht zu beobachten, dass der ganz große Teil an Bibelstellen von einer Gemeinde sprechen, die vor Ort handeln. Und wenn dann ganz konkret eine Gemeinde angesprochen wurde, dann schien es Paulus und vielen anderen auch immer klar zu sein, wer gehört denn jetzt dazu und wer gehört nicht dazu. Es gibt ein Drinnen und es gibt ein Draußen. Ja? In einigen Briefen werden dann ganz konkret Namen genannt. Ja, Tychikus und so weiter und viele, viele mehr, ich möchte jetzt gar nicht nennen, wo man wusste, sie gehören dazu. Ja, und wie geht man jetzt mit diesen Situationen, auch mit diesen Geschwistern, mit diesen Personen um? Jetzt könnte man natürlich von Argumentation sagen, ist das wirklich gemeint? Gehören wir nicht durch die Wiedergeburt automatisch zur universellen Gemeinde in Paraguay, in Espelkamp und in Sibirien zusammen? Ja, natürlich gehören wir zusammen. Wir sind eins und wenn wir Gottesdienst feiern, stimmen wir in den universalen Gottesdienst mit ein, wo wir Gott die Ehre geben, zusammen mit allen Christen. Aber wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir den Schwerpunkt, dass das Wort Gemeinde circa 110 Mal im Neuen Testament vorkommt und nur 17 Mal bezieht es sich auf die große, auf die universelle Gemeinde. In allen anderen Stellen bezieht es sich auf die Gemeinde vor Ort. Und es werden eben Probleme besprochen, konkrete Personen genannt. Und somit ergibt sich aus der gesamtheitlichen Beobachtung, auch vom Alten Testament herkommt, da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen, eine Art Selbstverständnis der Heiligen Schrift. Christ sein bedeutet, zu einer Gemeinde zu gehören. Aber nicht nur listenmäßig. Und jetzt stellt sich für einen jeden die Frage, wie kann man das jetzt ganz konkret mit Inhalt füllen? Und da sind wir herausgefordert. Ja, viele biblische Prinzipien, viele Aussagen im Neuen Testament machen absolut keinen Sinn, wenn man nicht voraussetzt, dass es eine verbindliche Zugehörigkeit zu einer Gemeinde gibt. Wenn wir in die Kirchengeschichte schauen, dann sehen wir, wie sich auch da dieser Gedanke eigentlich durchsetzt. Es gibt viele Zeugnisse auch von Kirchenvätern. Ja, ein Augustinus, er sagte, der kann nicht Gott als Vater haben, der nicht die Gemeinde als Mutter hat. Also er hat natürlich das große Bild von Gemeinde im Blick, aber er sagt ganz klar, diese Dinge, sie gehören untrennbar zusammen. Man kann sie nicht irgendwie in irgendeiner Weise auseinander trennen. Martin Luther sagte, nachdem er sich von der Kirche gelöst hat, getrennt von der Gemeinde ist die Erlösung unmöglich. Und deshalb finden wir die Formulierungen in der Apostelgeschichte, sie wurden zur Gemeinde hinzugefügt. Ein Timothy Dwight, das ist ein bekannter Pastor des 19. Jahrhunderts, er sagt auch in einer ähnlichen Weise, in einem Lied formuliert er es, dass eine Gemeinde von der Wiedergeburt bis zum leiblichen Tod untrennbar mit dem Leben, im Leben verankert sein muss. Er schrieb ein Lied, das wir selber auch hier in der Gemeinde immer wieder singen. Ich liebe, Herr, dein Haus, die Stätte, wo du thronst. Ich liebe dein Volk, das du erkaufst, bei dem du selber wohnst. Hier, also in der Gemeinde, weile ich so gern. Hier ist der Gnade Pfort, die Welt und ihren Lüsten fern, wo man von Liebe hört. Wie ist sie mir so lieb, die Braut, die du erkaufst, dein Kreuz, ihr Heil und ihr Panier und Fels, auf dem sie baut. Und genau das wurde eben auch von den Brüdern in dem Lied gesungen. Es geht um Familie und ich brauche in meinem Leben meine Familie. Ich brauche die Zugehörigkeit zu meiner Familie, zur Familie Riegel, zur Familie Kröker. Es ist ein elementarer Teil in meinem Leben. Ich muss wissen, wo ich hingehöre, um so auch Familie zu leben. Und wie oft gibt es Personen, die nicht mehr in einer Familie wirklich verankert sind, weil es vielleicht mal Streit, Verletzungen gab. Und sie leben jetzt komplett in ihren Verletzungen, ihr eigenes Leben, obwohl sie eigentlich eine Familie haben, obwohl es eigentlich Vergebung, Versöhnung geben müsste. Auf der einen Seite haben wir den Pluralismus von vielen Dingen, die sich auch christlich nennen. Auf der anderen Seite haben wir ganz, ganz stark, haben wir hier schon öfter erwähnt, den Individualismus. Ja, und auch der prägt unser Denken in Bezug auf Gemeinde. Ja, durch den Individualismus bestimmt nicht mehr die Gemeinde oder bestimmt noch nicht mal mehr die Heilige Schrift mein Verhalten, sondern ich schaue auf mich, auf mein Leben, auf das, wie ich Nachfolge verstehe, losgelöst vielleicht sogar von der Bibel, und entscheide aufgrund dessen, was ich für gut und richtig halte. Es gab eine Umfrage unter Christen, wo ca. 80% gesagt haben, dass sie auch gut ohne Gemeinde, ohne Kirche ihre Nachfolge leben können. Ja? Und durch eben diesen Individualismus wird das, was es auch wiederum innerhalb der Gemeinde gibt, nicht mehr akzeptiert, keine Autoritäten mehr akzeptiert. Man möchte quasi alles ausprobieren vielleicht, aber man möchte nicht Verantwortung übernehmen, man möchte nicht mehr dafür haften, man ja, möchte sich selber nicht einbringen. Ja, man sagt ja, ich lese auch die Bibel, ich habe da halt ein anderes Verständnis. Ich hatte gestern ein Gespräch, ich war in Bonn zu einem Seminar. Also ich könnte jetzt lange davon erzählen, aber welch ein Gemeindeverständnis. Ja, wo es komplett losgelöst wird von der Heiligen Schrift. Und wenn der Heilige Geist mir Dinge zeigen wird, dann wird er es mir schon zeigen. Obwohl der Heilige Geist im Wort Gottes schon so viele Dinge formuliert hat. Und was geht auf einmal verloren? Es geht auf einmal dieses Verantwortungsbewusstsein verloren, auch füreinander, dieses Pflichtgefühl im positiven Sinne. Mein Bruder leidet und ich leide nicht mit, wenn ich nicht Teil der Gemeinde bin. Es ist eine andere Art von Zugehörigkeit, dazu zu gehören. Es leidet das gegenseitige Tragen, es leidet die gelebte Liebe und vieles, vieles mehr. Und so kommt es dann dazu, dass man sich nicht mehr in die Pflicht nehmen lassen möchte, dass man nicht mehr kontinuierlich hier Dienste übernehmen möchte, geschweige denn, sich einer Gemeinde anzuschließen. Und auf einmal gibt es im Christsein einen neuen Maßstab und der bin ich. Ja? Bringt mir die Predigt etwas, stellt man dann die Frage. Wird mein Problem dadurch gelöst? Entspricht die Musik meinem Geschmack? Fühle ich mich wohl? Anstatt vielmehr die Frage zu stellen, wurde Gott im Gottesdienst wirklich an die erste Stelle gestellt? Wurde er verherrlicht? Ging es wirklich konkret um sein Wort, um das, was sein Wort sagt? Also so viele Dinge projiziert man nur noch auf sich und ist selbst der Maßstab von allem. Und dann wird das auf einmal so richtig gefährlich. Ich möchte, weil die Zeit sehr fortgeschritten ist, nur ganz kurz auf einige Gründe eingehen, warum Gemeindemitgliedschaft wichtig ist. Und ich rede nicht zu denen, die jetzt nicht Teil der Gemeinde sind, zu denen natürlich auch. Auch zu denen, die listenmäßig dazugehören, aber wo sich vielleicht ansonsten nicht viel dahinter verbirgt. Ich rede auch zu mir, dass ich selber auch neu über dieses Thema nachdenke und reflektiere, was hat es ganz konkret mit meinem Leben, mit meiner Zeit, mit meinen Prioritäten zu tun. Für mich der allerwichtigste Grund, und das hat mich auch motiviert, dieses Thema zu wählen, Gemeindemitgliedschaft ist wichtig, weil Jesus Christus sein Leben für die Gemeinde gegeben hat. Ja, und das ist die Stelle aus Epheser 5, die Eduard vorher gelesen hat. Das ist für mich die Hauptmotivation und das ist das, wofür mein Herz schlägt. In Epheser 5 heißt es gerade, ihr Männer liebt eure Frauen. Und jetzt dieses Bild, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für wen? Für die Gemeinde dahingegeben. Für die Gemeinde. Wozu? Um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort, dass er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, ohne keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig ist. Und das ist für mich der höchste und der edelste Gedanke, wenn es um das Thema Gemeinde geht. Jesus Christus hat sein Leben für die Gemeinde gegeben. Und wenn ich sage, Jesus Christus habe ich in mein Leben aufgenommen, dann komme ich an der Gemeinde nicht vorbei, weil Jesus für die Gemeinde sein Leben gegeben hat, weil Jesus die Gemeinde gegründet hat, weil Jesus die Gemeinde baut und wie in der Kindergeschichte so schön gesagt, weil Jesus dich als Glied an seinem Leib gebrauchen möchte. Und wenn du losgelöst bist, dann lebst du etwas, was nicht dem Körper entspricht. Ja, hier heißt es, Christus hat die Gemeinde geliebt. Und das war die Motivation und die Folge, er hat sich selbst dahingegeben. Ja, und jetzt, nachdem er dieses Erlösungswerk vollbracht hat, Gemeinde gegründet wurde, weiß Jesus, es ist schwierig, Gemeinde zu bauen, weil es eben hier so stark menschelt. Und jetzt lässt er die Apostel Briefe schreiben, wo die Apostel dann ganz klar aufzeigen, wie Gemeinde ganz konkret im Detail sogar gelebt werden kann und gelebt werden soll, wo auf einmal Strukturen festgesetzt werden oder vorgegeben werden und innerhalb dieser Strukturen es auch viele, viele Freiräume gibt. Aber damit es funktioniert, braucht es quasi eine Art Geländer, das uns gut tut. Und dieser Punkt, den möchte ich, dass wir den mitnehmen. Das ist wirklich mein Hauptanliegen der Predigt. Gemeinde ist für dich und für mich so wichtig, weil Jesus Christus sein Leben für die Gemeinde gegeben hat. Ich brauche nicht in der Gemeinde dienen, weil Bruder A oder B es mir gesagt hat oder weil Druck aufgebaut wurde oder sonst irgendetwas, sondern die Motivation des Dienstes ist, weil Jesus Christus für die Gemeinde sein Leben gegeben hat. Und dann braucht es einen Platz in der Gemeinde. Natürlich auch Dienst und vieles mehr außerhalb der Gemeinde, aber auch einen Platz in der Gemeinde. Sonst stehen wir in der Gefahr, auch an etwas vorbeizuleben. Und auch wenn Menschen enttäuschen, auch hier in der FEBG, auch wenn Menschen verletzen, auch bei uns in der Gemeinde, es ist und es bleibt die Gemeinde Jesu Christi, die er baut. Und wenn er mit dir sein Werk angefangen hat, dann wird er es auch zu Ende bringen, dann will er es in der Gemeinde zu Ende bringen. Ein zweiter Gedanke: Gemeinde ist so wichtig, weil wir Christen die Gemeinschaft brauchen. Und dieser Gedanke will gerade dem Individualismus entgegenwirken. Ja, was geschieht denn, wenn ich jetzt ganz konkret Teil der Gemeinde werde? Auf einmal habe ich eine von Gott zugesprochene Verantwortung für meinen Bruder und für meine Schwester, die ich vorher nicht in derselben Art und Weise hatte. Es gibt in der Bibel etwa 58, vielleicht mehr, vielleicht weniger, einander Aufforderungen, Imperative. Ja, realistisch betrachtet kann ich ihnen ja gar nicht nachkommen, wenn ich gar nicht weiß oder mich gar nicht entschieden habe, wo gehöre ich eigentlich zu. Und damit meine ich wiederum mehr als Teil einer Liste zu sein. Ja, Johannes sagt, wir sollen einander lieben. Wer ist gemeint? Er redet an die Christen, auch an Gemeinden. Paulus sagt, dient einander, ermahnt einander, achtet aufeinander, ordnet einander unter, vergebt einander, betet füreinander, tröstet einander. Also so viel Aufgaben, die wir gar nicht alleine alle bewältigen können, wo wir dieses Einander brauchen, aber wo auch jeder wirklich in dem Einander gefragt ist. Ja, und Gott hat uns eben dieses schöne Bild gegeben, er ist das Haupt, wir sind die Glieder und wir brauchen einander. Die Hand, sie braucht die Finger, um zu greifen. Ja, der Mund braucht die Hand, um zu essen. Wir brauchen einander. Und wenn du vielleicht auch hier zur Gemeinde gehörst, aber nur noch listenmäßig, dann möchte ich dich wirklich herausfordern, wirklich in dem Herrn auch herausfordern. Finde neu deinen Platz in der Gemeinde, weil wir dich brauchen. Es fehlt uns etwas, wenn du deinen Platz nicht einnimmst. Und das meine ich wirklich ernst. Geh nicht nach Hause mit dem Gedanken, mir doch egal, was gesagt wurde. Es geht nicht darum, was ich sage, das sagt das Wort Gottes. Wir brauchen einander und da müssen wir aufwachen. Ja, das Wort Gottes ruft uns zu diesem Einander auf. Und dein Leben soll verknüpft sein mit dem Leben deines Bruders oder deiner Schwester. Diese 58 Stellen sind keine Vorschläge, es sind Imperative. Ja, wir brauchen natürlich die Kraft des Heiligen Geistes, sonst können wir es nicht. Aber wir brauchen auch die Bereitschaft, aufzustehen und den ersten Schritt zu gehen. Ein dritter Gedanke, es ist wichtig, denn es ist eine Verpflichtung der Christen gegenüber der Ältestenschaft der Gemeinde und auch vor Gott. Auf der einen Seite sehen wir einen klaren Auftrag an die Ältestenschaft, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt, nicht um schändlichen Gewinns willen, sondern von Herzensgrund. Also auf der einen Seite hat die Leitung eine von Gott gegebene Aufgabe und Verantwortung für die Gemeinde, weidet die Herde Gottes. Ja, wen soll ein Hirte weiden, wenn er gar nicht weiß, wer zu seiner Herde gehört? Ein Hirte kennt seine Schafe und er weiß genau, ob es 99 oder 100 Schafe sind. Er kennt sie mit dem Namen und die Schafe hören auch die Stimme des Hirten. Und wer ist der eigentliche Hirte, der Erzhirte? Das ist Jesus Christus, das ist das große Bild. Aber das, was es als Großes gibt, das hat Gott auch in einer lokalen Gemeinde eingesetzt. Also eine Verantwortung der Leitung für die Gemeinde, aber auf der anderen Seite auch heißt es in Hebräer, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft geben, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Also hier auch eine Verantwortung der Gemeinde. Ja, wer ist denn gemeint? Wer soll denn Leitung auch akzeptieren? Eine klar definierte Gruppe, die wissen, wer Leitung ist und wer nicht. Und das gehört zum Gemeindeleben dazu. Wir tragen Rechenschaft füreinander. Wir tragen gegenseitige Verpflichtungen, die einander bedingen. Ich habe ein wunderschönes Bild gefunden. Das möchte ich uns unbedingt noch vorlesen. Von einem Greg Gilbert. Er schreibt, es ist eigentlich ziemlich klar, was Teil deines Körpers ist und was nicht. Vielleicht trägst du einen Ehering. Ich trage einen. Und dieser verlässt so gut wie nie meinen Finger. Er ist meinem Körper so nah, wie etwas nur sein könnte. Man kann ihn sogar einen stets verbundenen Gefährten und Teilnehmer des Lebens meines Körpers nennen. Zugleich weiß ich, dass er nicht Teil meines Körpers ist, der Ehering. Außerdem, egal wie nah der Ring meinem Körper auch sein mag, nimmt er nicht wirklich teil am Leben meines Körpers, seinen Freuden oder seinen Schmerzen. Wenn ich meinen Zeh stoße, reagiert mein Ring nicht. Mein Finger hingegen tut es. Ja, merken wir dieses Bild. Dabei und doch nicht dabei. Ja, und ein vorletzter Gedanke. Es ist wichtig, um die Reinheit in der Gemeinde zu bewahren. Epheser 5 nochmal. Er hat sein Leben für die Gemeinde gegeben, um sie zu heiligen. Er hat sie gereinigt durch das Wasserbad im Wort mit dem Ziel, dass er die Gemeinde vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe. Das Ziel Gottes mit der Gemeinde ist immer die Einheit und die Reinheit der Gemeinde, sodass Gemeinde auch etwas Herrliches sein kann. Natürlich, wir sind Menschen, wir verfehlen uns, aber das Ziel ist die Reinheit, dass die Gemeinde etwas ist, das Herrliches, das ohne Flecken ist. Wir brauchen immer wieder neu die Vergebung. Wir stehen in einem tiefgeistlichen Kampf, auch in der Gemeinde hier vor Ort, wo der Feind eben will, dass wir Kompromisse eingehen. Aber der Kampf ist ein Kampf in der lokalen Gemeinde. In 1. Korinther 5 ist von einem Mann die Rede, der in Sünde lebt. Und da wird der Appell oder die Aufforderung gegeben an die Gemeinde vor Ort in Korinth. Wenn ihr in dem Namen unseres Herrn Jesus versammelt seid und mein Geist samt der Kraft unseres Herrn bei euch ist, soll dieser Mensch dem Satan übergeben werden zum Verderben des Fleisches, damit der Geist gerettet werde am Tage des Herrn. Also auch hier wiederum, es müssen Grenzen gezogen werden zwischen drinnen und zwischen draußen. Ein Selbstverständnis. Ja? Und eben, es ist wichtig, um Gott in der Gemeinde dienen zu können. Das ist wieder ein Thema für sich, aber Gott hat einem jeden seiner Kinder Gaben gegeben, ob wir es wahrhaben oder nicht, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Und der Dienst ist eben dann aus dem folgernd, was ich gesagt habe, eine Freude, die aus unserem Leben erwachsen darf, etwas Schönes, das unser Leben bereichert. Und es darf es in der Gemeinde niemals geben, dass 20%, vielleicht 80% der Aufgaben machen, sondern es muss ein Miteinander sein, wo wir einander die Lasten tragen. Von daher freue ich mich gestern so einen Tag, wo viele auch Lasten getragen haben. Ja, lass nicht außer Acht die Gabe, die dir durch Weissagung und Handauflegung gegeben ist, aber eben dieser Gedanke, Gott hat etwas gegeben. Und ich komme mit dem letzten Gedanken dann zum Ende, wo ich so formuliert habe, es ist wichtig, weil es ein klares Zeichen ist, zu zeigen, dass man zu Christus gehört und im Gehorsam Gott gegenüber leben möchte. Und das fasst eigentlich auch die anderen Punkte nochmals zusammen. Und das ist etwas, was wirklich schön ist. Ja? Ich kann auch der Welt, also Menschen, die jetzt nicht zu Christus gehören, um es so zu definieren, zeigen, ich habe Jesus Christus lieb. Er hat die Gemeinde lieb und ich gehöre zur Gemeinde. Zur Gemeinde gehören ist etwas wirklich Schönes, dessen man sich niemals schämen braucht, sondern wo man wirklich stolz sein kann, dazu zu gehören. Und Gott gibt einen Rahmen, in dem wir uns in besonderer Weise bewegen können, wo wir in besonderer Weise Gehorsam, Hingabe, auch Freiheit in Christus leben und erleben können. Ja? Durch Mitleben, durch Interesse zeigen, durch Mitbeten, dadurch, dass ich Frieden suche, dass ich Gott anbete, dass ich für andere da bin, in Rat und Tat, dass ich ja, mich einfach Gott zur Verfügung stelle, ja, Gott das Beste gebe. Ja, und da möchte ich uns wirklich ermutigen, dieses Thema unabhängig davon, wo wir im Moment stehen, dieses Thema vielleicht wieder neu für uns selber zu reflektieren, zu durchdenken und die Frage zuzulassen, was möchte Gott dir vielleicht ganz konkret auch durch dieses Thema mit auf den Weg geben? Amen.